beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Liebe Gemeinde, das neue Jahr ist noch ganz jung, gerade mal 9 Tage sind vorüber. Mir klingen noch die Neujahrswünsche in den Ohren, die ich bekommen habe, die ich bei anderen mitbekommen habe. Gute Wünsche waren das, auch um Gesundheit, der Wunsch war mit dabei. Und ja, Gesundheit ist ein hohes Gut. Und ich habe in letzter Zeit immer mehr Erscheinungen, die mir das bestätigen. Das sind so Alterserscheinungen, die so ab 60 eintreten und die einem zeigen, dass Gesundheit auch gefährdet ist und hier und da dann auch zu wünschen übrig lässt. Wie muss es da dem Mann gegangen sein, von dem hier in unserem Bibelwort die Rede ist? Krank von Geburt an, blind, ohne Augenlicht, schon als Baby. Und daran hat sich in seinem Leben nie etwas geändert bis zur Begegnung mit Jesus. Er hatte noch nie etwas sehen können. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Immer nur schwarz vor Augen, immer nur hören und fühlen und tasten, aber nie die Menschen, die Natur, die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Keine Blume, keine Sonne, keine Berge, kein Meer, keine strahlenden Augen, kein Lächeln, immer nur dunkel, alles immer nur grau in grau. Und nun geheilt, dieser Mann konnte sehen. Ich glaube, Jesus hatte ihm das Schönste und das Wichtigste und das Größte geschenkt, das dieser Mann sich für sein Leben gewünscht hat. Wonach er im tiefsten seines Herzens und seiner Seele sich schon immer gesehnt hatte. Und ja, war denn da nicht das Problem, die Not seines Lebens gelöst? Und dann spricht ihn Jesus auf seinen Glauben an. Glaubst du an den Menschensohn? Warum tut Jesus das, habe ich mich gefragt. Reicht es nicht, dass er ihn gesund gemacht hat? Will Jesus die Dankbarkeit dieses Mannes provozieren? Oder will gar Jesus selbst als Wunderheiler groß herauskommen, verehrt werden? Ich glaube nicht. Ich denke, dass Jesus mit der Frage an den Geheilten, glaubst du an den Menschensohn, dass es Jesus mit dieser Frage um das wirklich allerletzte, allergrößte und allerwichtigste im Leben dieses Mannes geht. Es geht Jesus über die Heilung dieses Menschen hinaus auch um sein Heil. Und damit geht es um seine Beziehung zu diesem Menschen oder besser andersherum, um die Beziehung dieses Menschen, dieses Mannes zu ihm. Und Jesus baut mit seiner Frage diese Beziehung auf. Glaubst du an den Menschensohn? Das heißt, Jesus fragt, glaubst du an mich, dass ich der Sohn Gottes bin, der in Menschengestalt vor dir steht? Und bist du bereit, dein ganzes Leben, dein ganzes Lebensgebäude fortan von mir her und auf mich hin zu entwerfen und zu leben? Und wenn man sich das klar macht, was das bedeutet, das ist ja ein unerhörter Anspruch. Denn er konfrontiert den Geheilten ja mit der Tatsache, dass das, was er soeben bekommen hat und was für ihn wohl das Größte und Höchste seines Lebens war, dass das noch nicht das ist, was im Leben das wirklich Größte und Höchste ist, noch nicht das, was ein Menschenleben wirklich heil werden lässt. es gibt über Gesundheit und Wohlergehen, so wertvoll und so schön das ist, darüber hinaus gibt es noch etwas, was wir brauchen, um zu der ganzen Fülle zu kommen, die Gott in unser Leben hineingelegt hat und hineinlegen will, immer wieder neu, nämlich, dass wir ihn selbst kennen und im Verbundensein mit ihm leben. Und das heißt dann eben, dass wir an Jesus glauben, indem Gott uns in Menschengestalt begegnet und uns seine unermessliche Liebe erwiesen hat und immer wieder neu erweist. Und deswegen ist die Frage Jesu: Glaubst du an den Menschensohn? Deswegen stellt er sie. Dem Geheilten fehlt also noch etwas, um wirklich heil zu sein. Aber ich habe mich dann auch gefragt, hatte dieser Mann denn nicht schon eine innere Beziehung zu Jesus? Jesus ist für ihn ja nicht irgendjemand, sondern Jesus ist der Mensch, der an ihm ein unvorstellbares Wunder vollbracht hat, nämlich ihm das Augenlicht zu schenken. Und da ist doch ganz automatisch eine innere Bindung da, eine Dankbarkeit, eine Zugewandtheit, die wohl auch sein ganzes Leben lang andauern wird. Diesen Jesus würde er doch auch ohne diese Frage wohl sein ganzes Leben lang nicht mehr vergessen. Ist denn das nicht genug? Zumal der Geheilte sich auch darüber im Klaren war, dass Jesus von Gott herkommt und letztlich es Gott war, der ihn durch Jesus geheilt hat. So steht es einige Verse vorher in der Geschichte drin. Aber für Jesus scheint das noch nicht das zu sein, worauf es wirklich ankommt. Warum nicht? Ich vermute, weil hier offenbar die Gefahr besteht, dass Jesus, der Mensch gewordene Sohn Gottes, dass Jesus auf die Rolle eines in göttlicher Kraft wirkenden Wunderheilers reduziert wird. Und das ginge an dem vorbei, was und wer Jesus für uns ist, für uns Menschen ist und sein will, jedenfalls nicht oder nicht nur ein göttlicher Wunderheiler. Von den bisherigen Begegnungen mit Jesus konnte der Mann noch nicht wissen, wer Jesus wirklich ist. Außer, dass es ein Mensch ist, der die Menschen im Namen und in der Vollmacht Gottes heilen kann. Das war seine Erfahrung mit Jesus, so hatte er ihn ja erlebt. Und geht es uns nicht in gewisser Weise ähnlich? Wer oder was Jesus für mich und für dich ist, das machen wir doch meist an dem fest, was wir mit Jesus erfahren. Trost in Traurigkeit, Hilfe in Not, Freude beim Lobpreis, innere Kraft zur Lebensgestaltung, Lebensbewältigung und vieles mehr. Und entsprechend sind wir geneigt, in Jesus dann den zu sehen, als der er sich erwiesen hat, als den wir ihn erfahren haben, den Seelentröster, den Helfer und Retter in der Not, den Glück- und Freudenspender und so weiter und so fort. Gewiss ist Jesus das alles auch, aber er ist es nicht nur. Und mein Bild von Jesus wird ziemlich schräg, wenn ich ihn auf das reduziere, was ich an ihm und mit ihm erfahren habe, weil es eben nur ein Ausschnitt ist aus einem viel größeren, umfassenderen Ganzen und weil ich in der Gefahr stehe, meinen Ausschnitt für das Ganze zu halten. Die Frage Jesu, glaubst du an den Menschensohn, ist deswegen die Frage an uns alle, an jeden und jede heute Morgen. Denn glaubst du an den Menschensohn, heißt ja nichts anderes als, glaubst du, dass ich, Jesus, der Mensch gewordene Sohn Gottes bin? Offenbar will Jesus nichts und niemand anderes für mich und für dich sein, als dieser eine, der, in dem der lebendige Gott selbst als Mensch dir und mir begegnet. Und den Anfang davon haben wir ja vor kurzem auch erst in der Weihnacht wieder gefeiert. Dass dem so ist, und dass Jesus dieser ist, in dem Gott als Mensch begegnet, der Menschensohn, das wusste der Geheilte nicht. Trotz allem, was er mit Jesus erfahren hatte, denn er fragt Jesus, wer ist denn der Menschensohn, dass ich an ihn glaube? Also der Geheilte, der Jesus als das absolut Größte und Beste in seinem Leben erfahren hat, der weiß nicht um die wahre Identität Jesu. Woher hätte er das auch wissen sollen? Seine Erfahrung hat ihm das nicht gesagt. Sie hat ihm nur gesagt, dieser Mann kann Wunder tun, also muss er von Gott kommen. Deshalb muss über die Erfahrung mit Jesus hinaus das Wort Jesu kommen, das diesem Mann sagt, wer Jesus wirklich ist. Nämlich nicht ein göttlicher Wohltäter, sondern eben der Menschensohn, in dem wir es mit Gott selber zu tun haben. Und deswegen sagt Jesus zu dem Geheilten, als Antwort auf seine Frage, wer ist der Menschensohn, antwortet Jesus, der jetzt mit dir redet, der ist der Menschensohn. Der Glaube an den Menschensohn ist das wirkliche Heilwerden meines Lebens, weil wir dann in der Beziehung zu dem leben, der selber das Leben und die Liebe ist und der mit seiner ganzen Lebens- und Liebesmacht, wie sie in Jesus aufleuchtet, auch unser Leben durchdringen und ausfüllen will, auch und gerade in aller unserer Unvollkommenheit und Begrenztheit und Sündhaftigkeit. Der Geheilte hat das jedenfalls kapiert. Er sagt daraufhin zu Jesus, ich glaube, Herr, und wirft sich vor ihm nieder, betet ihn an, als dem er nicht nur seine Heilung verdankt, sondern das Heilwerden seines ganzen Lebens, weil er den gefunden hat, in dem Gott selbst in sein Leben tritt und es heil macht in dieser fortdauernden, nun beginnenden Beziehung zu Jesus. Jetzt könnte Jesus doch eigentlich zufrieden sein. Der Mann hat verstanden, worum es wirklich geht, und er hat die einzig richtige Konsequenz daraus gezogen, an Jesus zu glauben und ihn anzubeten. Doch Jesus ist manchmal ein schwieriger Zeitgenosse. Er setzt noch einen drauf. Und das ist ein sehr unbequemes Wort. Das macht deutlich, dass das, was gerade mit dem Mann passiert ist, das war ja nicht nichts, der ist zum Glauben an Jesus gekommen, dass das eine Herausforderung ist, die jedem Menschen gilt. Und in dieser Hinsicht stellt Jesus sich jetzt als ein sehr unbequemer Zeitgenosse da. Er sagt nämlich, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen. Zum Gericht. Auweia. Droht Jesus jetzt nicht doch letztlich dann doch zur Spaß- und Freudenbremse zu werden, so dass wir es vorziehen sollten, den Gerichtsaspekt auszublenden? In der Tat, ich frage mich, wie passen denn die Heilung des Augenlichts und das Heilwerden dieses ganzen Menschen, wie passt das mit der Rede vom Gericht zusammen? Was will denn Jesus noch? Und die Antwort finden wir, wenn wir weiterlesen. Jesus sagt, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, die nicht sehen, sehend werden und die, die sehen, blind werden. Nochmal Auweia. In der Begegnung mit Jesus kann man offenbar auch blind werden, den Durchblick verlieren. Das klingt jetzt in der Tat bedrohlich. Und hier hilft ein genauerer Blick in den Text weiter. Das griechische Wort für Gericht lautet Krisis. Krisis. Jesus ist demnach die Krise unseres Lebens, meines und deines. Nämlich die Frage Gottes an jeden von uns, bist du bereit, dir von mir die Augen öffnen zu lassen? wirklich öffnen zu lassen. Oder meinst du, du weißt schon, wer ich bin und hättest es nicht nötig, dass ich dir die richtige Sicht verschaffe? Krise heißt zu Deutsch Unterscheidung, Trennung. Also es geht darum, dass irgendetwas unterschieden wird. Und nicht irgendetwas, sondern Jesus. Was Jesus mit dem rätselhaften Wort von den Blinden, die sehend werden, und von den Sehenden, die blind werden, was er damit meint, das wird am weiteren Fortgang der Geschichte deutlich. Denn einige Pharisäer kriegen das Ganze mit und fragen Jesus daraufhin, sind denn auch wir blind? Das heißt, gehören denn auch wir zu denen, die nicht richtig durchblicken und geheilt werden müssen? Die Grundhaltung, die unausgesprochen hinter dieser Frage steckt, die lautet, das kann ja wohl nicht sein. Denn wir sind doch gerade diejenigen, die über Gott und seinen Weg mit uns Menschen und seinen Willen Bescheid wissen, die durchblicken. Und dafür leben wir ja, dass wir das abgestumpfte, religiös abgestumpfte Volk wieder zurückführen zu Gott, zur wahren Gottesfurcht, zur wahren Frömmigkeit. Die Antwort Jesu ist ebenso erstaunlich wie deutlich. Jesus sagt daraufhin, wäret ihr blind, wenn dem so wäre, dann hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Diese Antwort ist deswegen so erstaunlich, weil sie Blindheit mit Sündlosigkeit gleichsetzt und Sehen, vermeintliches Sehen mit Sündhaftigkeit. Also Blindheit bedeutet Sündlosigkeit und Sehen, sehen können bedeutet Sündhaftigkeit. Das wirft ja unser ganzes herkömmliches Verständnis von Sünde über den Haufen. Sünde wäre dann nicht die böse Tat oder das Unterlassen des Guten, sondern es wäre die falsche Einstellung mir selbst und Gott gegenüber, nämlich die Meinung, ich wüsste über Gott und die wahre Frömmigkeit Bescheid. Und Sündlosigkeit wäre nicht ein Leben nach den Geboten Gottes, sondern das Eingeständnis, ich bin blind, aus mir selbst heraus blind im Blick auf Gott und das Leben vor ihm und mit ihm. Wie kommt Jesus zu dieser erstaunlichen und ja doch auch sehr provozierenden Aussage? Zu diesem harten Wort an die Pharisäer, dass ihre Sünde bleibt, weil sie fälschlicherweise meinen zu sehen. Wenn wir die Vorgeschichte anschauen, wird die Sache klarer. Denn in der Vorgeschichte geht es um die Frage, wer Jesus ist, der den Blinden da geheilt hat. Die Frage stellt sich aufgrund der Tatsache, dass Jesus ein unvorstellbares, großes Wunder getan hat. Und dann stellt sich die Frage, wer ist der, der so etwas tun kann? Und hier nun wissen die Pharisäer genauestens Bescheid, meinen sie jedenfalls. So wissen sie, nachzulesen in den Versen vorher, dieser Mensch, Jesus, also schon allein wie sie reden, dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Der hält die religiösen Regeln nicht ein. Und sie sagen, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist, weil er die Gebote übertritt. Und sie behaupten im Brustton der Überzeugung, wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, von diesem da, Jesus, wissen wir nicht, woher er ist, jedenfalls nicht von Gott. Und Jesus bescheinigt ihnen diese Haltung, dieses Denken, dieses Reden ist Sünde. Nicht, weil es moralisch verwerflich wäre, nein, sondern ist Sünde, weil man meint, Gott zu kennen und kennt ihn in Wirklichkeit nicht. Geht in Wahrheit weit an dem vorbei, wer Gott ist und was er von uns Menschen will und wie er an uns Menschen handelt. Diese Haltung ist Sünde, weil sie Gott festnagelt auf eine bestimmte Tradition, auf bestimmte Erfahrungen und auf bestimmte religiöse und ethische Regeln. und nicht offen ist für das Neue und das Andere, das Jesus, das Gott mit Jesus in die Welt und in unser Leben hineinbringt. Sünde ist demnach die Selbsttäuschung, meine Selbsttäuschung über Gott. Das Gottesbild, das Jesusbild, das ich mir zurechtgelegt habe, in der Annahme, es sei für mich und schlimmer dann auch noch für andere das Richtige. Und Sündlosigkeit ist demnach das vorbehaltlose Offensein für Gott und auch dafür, dass Gott anders ist, als ich denke. Es ist die Bereitschaft, mir von ihm die Augen öffnen zu lassen für seine Wirklichkeit und das Eingeständnis meiner eigenen Blindheit und die Bitte, Herr, lass mich sehen, und zwar dich, wie du wirklich bist. Und jetzt wird noch einmal das wichtig, worüber wir am Anfang nachgedacht haben, die Frage, warum Jesus den Geheilten nach seinem Glauben fragt. Und zwar nach dem Glauben an ihn, an Jesus, als den menschgewordenen Sohn Gottes. Könnte es sein, dass ich meine, hier zu sehen und doch blind bin, weil ich nicht oder noch nicht erfasst habe, wer Jesus wirklich ist? Ich glaube, dieser Text nötigt uns zu dieser Fragestellung, dass ich mich frage, ob ich nicht im Grunde die Position der Pharisäer teile, nämlich die Überzeugung, doch ziemlich genau zu wissen, wer Jesus ist und was er ist und wie man leben muss, um ihm zu gefallen. Und dass mich diese Überzeugung dann doch auch daran hindert, offen zu sein oder zu werden für das Neue und das Andere, das Gott durch Jesus in mein Leben bringen will. Und andererseits könnte man jetzt sagen, von diesem Wort Jesu her, selig ist, wer auf diesem Auge blind ist. Das heißt, wer weiß, dass er darauf angewiesen ist, von Jesus selbst die geistigen Augen geöffnet zu bekommen, um ihn als den zu sehen, der er in Wahrheit ist. Und der nicht die Augen verschließt vor dem, was er da zu sehen bekommt, beziehungsweise der das, was er da zu sehen bekommt, nicht zurückweist, wenn es mit der bisherigen Sicht nicht übereinstimmt. Jesus ist nach seinen eigenen Worten gekommen, damit die Nichtsehenden sehen. Wie aber kommen wir heute, 2000 Jahre später, zum Sehen? Denn Jesus kann uns ja nicht mehr so begegnen wie damals dem Blinden und den Pharisäern. Wie kommen wir heute zum Sehen? Auf diese Frage gibt es meines Erachtens nur eine wirklich tragfähige Antwort. Wer Jesus sehen will, wer sich die Augen für ihn und seine Bedeutung für uns Menschen und für die Welt und für mich selbst öffnen lassen will, der oder die lese schlicht die Evangelien der Bibel. Mehr und anderes haben wir nicht. Allein hier stehen wir vor authentischen Bildern von Jesus. Alles andere sind Kopien oder Weiterentwicklungen. Das kann sehr hilfreich sein, es kann aber nicht das Original, es ist nicht das Original und kann es auch nicht ersetzen. Auch Erfahrungen mit Jesus, so wertvoll sie sind, sind kein Ersatz. Denn Erfahrungen können eines Tages ausbleiben oder sich auch in ihr Gegenteil verkehren. Die große Frage Jesu, glaubst du an den Menschensohn, die wird sich beim Lesen der biblischen Texte über Jesus dann erneut stellen. Und sie wird ihre Antwort finden im Sehen desjenigen, der uns da vor Augen gemalt wird und im Hören auf sein Wort, das uns darin zu Ohren kommt und in unser Herzen gelangen will. So können wir sehend werden und sehend bleiben, auch im Jahr 2016. Amen.